Deutschlandfunk.
Markus, wo hast du deinen ersten echten Burger gegessen? Also ich meine jetzt nicht so eine trockene Frikadelle im Kaiserbrötchen, sondern so ein richtig echter Burger.
Ich würde sagen im Ost-Berlin der 90er Jahre in der berühmten Burgerkette aus den USA.
Ja, ist bei mir ähnlich. Also jetzt nicht mit Ost-Berlin, aber mit der Burgerkette. Und wann hast du deinen ersten Sub gegessen und wo?
Auch da ungefähr und auch vermutlich in der Kette gewesen.
Oh, Sub, du bist zum Anbeißen.
Burger King präsentiert die neue King Selection.
Jetzt neu bei KFC.
Ich nehme mal raus zu sagen, bei euch ist's ähnlich. Ganz viel von dem, was wir essen, trinken, snacken, das kennen wir seit unserer frühesten Kindheit über US-amerikanische Ketten. Aber jetzt stellt euch mal vor, in 20 Jahren fragt man dann eher, weißt du noch, wo du deinen ersten Jasmin-Milk-Tee getrunken hast oder deinen ersten Hotpot gegessen hast?
Hotpot-Meal statt Happy Meal.
Klingt schräg, aber ich würde mal behaupten, nach dieser Folge könntet ihr denken, vielleicht passiert genau das gerade um uns herum.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft.
Und damit willkommen, welcome, Huan Ying. Also willkommen auf Mandarin zu einer neuen Folge What the Wirtschaft.
Wir sind
Markus Wolf
und Burchan Kim von eurem What the Wirtschaft Podcast-Team. Name ist Programm, denn wir schauen uns die kleinen und großen Themen aus der Welt der Wirtschaft an. Am liebsten die Dinge, die noch so einen Twist haben und wo das Bigger Picture in den kleinen Dingen schlummert.
Und ohne zu übertreiben, genau sowas sind die neuen chinesischen Franchises und Gastroketten, wie zum Beispiel Kotti Coffee.
Ein Café namens Kotti, das gab es in Berlin bisher nur am Cottbusser Tor und wird mit K geschrieben. Das hier am Bahnhof Friedrichstraße ist neu und das erste, mit dem eine chinesische Kaffeekette den deutschen Markt erobern will.
Ein Beitrag von unserem Kollegen vom RBB von ein paar Wochen. Man muss auch sagen, das alte Café Kotti, da kann man vor allem drin rauchen. Das ist vielleicht auch der Unterschied zur neuen chinesischen Kaffeekette. Das ist aber so am Rande.
Ja, Kotti Coffee aber mit C geschrieben, da dürft ihr definitiv nicht rauchen. Wenn ihr aber in Köln, Düsseldorf oder Berlin lebt, dann seid ihr vielleicht schon dran vorbeigelaufen oder mal stehen geblieben. Wenn nicht, dann habt ihr möglicherweise trotzdem schon davon gehört. Und das wahrscheinlich nicht nur im Zusammenhang mit überkomplexen, wohlmundigen Kaffeenoten von dunkler Schokolade oder fruchtig-zitrischer Röstung. Nee, eher in Kombi mit so Schlagwörtern wie Kampfpreis, Billigkette, Kaffee auf Temo bestellt.
Ja, und es kommt auch nicht von ungefähr, weil wenn ich mir, egal ob beim Bäcker oder im Supermarkt oder erst recht einen Kaffee, einen Coffee-to-go bestelle, bin ich gern schon mal 5 Euro los. Bei Kotti, das ist zumindest das Marketingversprechen in den ersten Wochen, wo sie auch sehr bekannt werden wollen, wo sie in Deutschland den Markt aufrollen wollen, kriegt man einen Espresso ab 99 Cent über die App von denen.
Und ohne jetzt diese Diskussion aufmachen zu wollen, aber 5 Euro, das war früher ein Döner. Naja, also wir können euch schon mal sagen, es steckt mehr dahinter, viel, viel mehr hinter diesen 99 Cent. Klar, die sind ein Kampfpreis, aber vor allen Dingen sind die eine ziemlich laute Ansage.
So, und wir starten nochmal ein bisschen historisch von Anfang an. Kotti Coffee ist eine Coffee-Store-Kette und sie kommen aus China, sind noch recht jung, wurden erst 2022 gegründet, was ich auch schon recht crazy finde. Das Konzept vor allem viel Expansion, viel Rabatt, bestellen am liebsten nur über eine eigene Kotti-App und alles so standardisiert und einfach wie möglich.
Ja, das auch durch wenig Fläche, viel to go, viele Preisaktionen, viel Steuerung übers Handy. Die App ist dabei kein Extra, sondern ziemlich zentraler Bestandteil. Bestellen, bezahlen, abholen, alles macht man so über die App. Und über die App kriegt man halt auch die Rabatte, also dass man so wirklich 99 Cent für ein Espresso zahlt oder dreimal ein Coupon für 1,99 für jedes beliebige Getränk. Und sagen wir mal so, das scheint sich irgendwie zu bewähren. Also die haben jetzt schon, und mind you, 2022 wurden die erst gegründet, die haben jetzt schon roundabout 18.000 Stores weltweit laut Unternehmensseite.
Und wenn man das mal vergleicht, es gab 2024 etwa 40.000 Starbucks-Coffeeshops weltweit, was ja eine der größten Ketten überhaupt ist. Da könnte man also schon fast so einen Kotti-Starbucks-Vergleich machen, aber auch nur fast.
Ja, das wird jetzt auch ein bisschen detailliert, ist aber wichtig fürs Gesamtbild. Also, hear us out. Kotti Coffee wurde von Leuten aufgebaut, die vorher bei Luckin Coffee waren. Das ist eine andere Kaffeekette aus China, von der ihr möglicherweise auch noch nie gehört habt, obwohl die ganze 30.000 Stores haben. 30.000. Also nur 10.000 weniger als Starbucks. Und hier sind die aber trotzdem basically unbekannt.
Ja, und das liegt natürlich daran, dass Luckin Coffee bei uns nicht existiert. Um genau zu sein, gibt es Stores in China, Singapur, Malaysia und den USA. Und was man auf jeden Fall sagen kann, Kotti hat genau das Luckin-Erfolgsmodell kopiert. Also die kamen nicht selber auf die Idee, sondern es gibt dann oft Vorläufer. Kein gemütliches Café, sondern kleine Läden, viel to go. Nicht so das Starbucks-Prinzip, wo man stundenlang abhängt, sondern Hauptsache die Kunden gehen schnell wieder weg. App-Bestellung, ultraschnelle Abläufe, Coffee und Spaßgetränke mit Matcha und Co. Aber super digital gedacht. Das ist im Prinzip Starbucks auf Amazon Prime Level.
Also Luckin Coffee, merkt euch das mal. Das ist ein Schlüsselelement, denn so viel sei gesagt, da passiert um uns herum gerade verdammt viel, was wir hier in Deutschland gar nicht so richtig mitbekommen. Und für die Folge haben wir mit Steffen Schwarz gesprochen, Gründer und Managing Director des Coffee Consulate in Mannheim. So eine Kaffeeschule und Beratungseinrichtung. Und der berät internationale Unternehmen aus der Kaffee- und Lebensmittelbranche. Und ohne zu übertreiben, Kaffee ist ein Ding.
Kaffee ist vor allen Dingen etwas, was alle verbindet. Das ist so ein verbindender Moment. Also Kaffee verbindet alle Kulturen, alle Religionen, alle Generationen, alle Momente miteinander. Das ist das Tolle. Man kann über eine Tasse Kaffee kann man eigentlich alle Probleme dieser Welt lösen und alle Gespräche führen, die es gibt.
Schön.
Und darf ich noch mal ganz kurz sagen, ich finde es ja immer erstaunlich, was es für Jobs gibt. Coffee Consultant, Coffee Consulate, Beratung und Bildung. Ich habe auch mal irgendwann mit einem Pizza Consultant gesprochen, der Pizzerien beraten hat, was für einen Teig sie nehmen und so. Ist immer wieder erstaunlich. Und wir haben ihn auch gefragt, was er von dieser neuen Kette von Coty Coffee hält. Und da hat er etwas ausgeholt, insbesondere auch über die Preisgestaltung.
Eigentlich sind die Preise, die wir überall haben, die Kaffeepreise, mit dem, was in der Tasse ist, nicht zu rechtfertigen. Also ich bin grundsätzlich bereit, 5 € für eine Tasse Kaffee zu zahlen. Aber dann muss der auch so schmecken, dass ich sage, das war es wert. Und ich glaube, die meisten sind halt so hinter diesem Starbucks-Prozess hinterhergegangen. Ich will die bewusst auch so benennen. Letztlich hat ja Starbucks dieses Modell erfunden nach dem Motto, dieses schau her, ich kann es mir leisten, einen Kaffee aus einem Becher zu trinken, auf dem eine grüne Meerjungfrau drauf ist. Und dann haben sie die ganzen Add-on und kommen erstmal zu einem Preis, wo sie normalerweise in Italien ein kleines Mittagessen für kriegen. Und jetzt war es doch klar, wann immer sie ein Pendel haben, was in die eine Richtung läuft, muss es ein Pendel geben, was in die andere Richtung irgendwann mal wieder ausschlägt.
Die Kotti-Chefriege hat sich wohl gesagt, wir nehmen uns mal den europäischen Markt vor, also da, wo Kaffee auch mal 5 € gern kostet, und zusätzlich einen Markt, der auch von einer langen Kaffeehaustradition geprägt ist, wo Kaffee ja mehr Treffpunkt ist, irgendwie so ein Social Spot.
Ich glaube, mit Deutschland haben die sich einen der schwierigsten Märkte ausgesucht für ihr Modell überhaupt. Das ist ein bisschen aber auch so der chinesischen Denkweise, sagen wir mal, geschuldet. Also die Chinesen nehmen gerne Risiko auf sich. In Europa und insbesondere in Deutschland sind wir super risikoavers. Ne? Also wir wollen ja noch den Rauchmelder im Haus und noch das. Und die Regierung ist an allem schuld. Und die müssen noch mehr Regeln treffen, um uns zu schützen vor uns selbst. Während die Chinesen wissen, Geld wird verdient, wenn man auch was einsetzt. Das ist so wie Mahjong-Spielen. Sie wissen, sie müssen halt was einsetzen oder halt, also ohne Einsatz kein Gewinn.
Das sind die ganz großen Kulturthesen. Aber zumindest interessant, dass er sagt, Starbucks und Co. haben die Preise so doll hochgetrieben, dass im Prinzip erst der Weg frei wurde und überhaupt der Raum eröffnet wurde für so Billigketten wie Coty Coffee und andere. Also Coty goes west. Und so sind Ende Januar 2026 gleichzeitig in Deutschland, Frankreich und Spanien Coty Coffee Stores an den Start gegangen. Kurz danach war dann auch UK dran.
Und Coty und Luckin haben neben dem, sagen wir mal, Coffee Store but make it digital und cheap noch was anderes gemeinsam. Etwas, was die beiden so erfolgreich macht. Etwas, was wir auch ziemlich gut aus unserem Alltag kennen. Wenn dann auch eher von so Labels wie McDonald's, Burger King, Subway. It's called Franchise, baby.
So, wir gehen zurück auf Los. Wir erklären jetzt erstmal, was ist überhaupt ein Franchise? Man muss sagen, wir haben uns das schon ganz lange vorgenommen, eine Folge über Franchises zu machen. Deswegen freuen wir uns sehr. Ganz runtergebrochen bedeutet Franchise, eine Marke baut ein Geschäftsmodell, das andere Betreiber unter denselben Regeln umsetzen können. Also derselbe Look, dieselben Produkte, dieselben Abläufe, oft dieselbe Technik und dieselbe Preislogik.
Der Laden kann dann überall stehen. Also keine Ahnung, Essen, Madrid oder Manchester. Hauptsache Italien, Markus. Das ist dann egal, aber das System, der Geschmack, wenn es eine Food-Franchise ist, das Knistern der Verpackung auch noch. Es ist überall das Gleiche. Und natürlich baut man dann zu so einem Namen, zu so einer Marke auch eine Bindung auf als Kunde. Und dann ist es mir auch egal, wo ich das esse. Ich habe halt die gleiche Erwartung und das gleiche Vertrauen.
Ja, betrieben wird es dann lokal. Die Leute, die man sieht in einem eigentlichen Store, von Leuten, die sich im Prinzip ein fertiges Geschäftskonzept einkaufen und die zahlen dafür meistens erstmal eine Franchise-Einstiegsgebühr und dann oft laufend weiter, zum Beispiel Franchise-Umsatzgebühren, Lizenzgebühren dafür, dass man überhaupt den Namen der großen Kette tragen darf oder das Symbol sich aufs Haus hängt. Und laut deutschem Franchise-Verband werden die laufenden Gebühren so prozentual vom Nettoumsatz berechnet und liegen wohl so in der Regel zwischen 1 und 15%, was natürlich schon deutlich in die eigene Gewinne reinfressen
voll. Also
kann.
Also 15%, das ist super happig. Dafür, das ist natürlich so das Argument von den Franchise-Gebern, kriegt man ja aber auch die Marke, das Design, die Rezepte, die Prozesse, die Technik, Schulungen, manchmal auch die Lieferkette, manchmal auch das Marketing. Und du entscheidest dann vielleicht, wo du eröffnest und kümmerst dich ums Operative, also darum, dass der Laden im Alltag reibungslos läuft, dass die Arbeit im Laden vernünftig gemacht wird. Aber wie der Laden aussieht, was verkauft wird und wie gearbeitet wird, das ist ziemlich stark vorgegeben. Und, das muss man ja auch nochmal sagen, es gibt noch viele Franchises, die absolut gar nichts mit Essen zu tun haben. Das denkt man vielleicht irgendwie natürlich als erstes. Aber Baumarkt kennen ja die meisten von uns auch. Das ist auch eine Franchise. Für diese Folge haben wir uns aber jetzt mal eher so an der Food-Sparte orientiert.
Genau, und gerade im Foodmarkt sind Franchises halt ein Riesending. Wenn man einen Burger bei Burger King oder wenn man was anderes bei KFC oder bei Subway oder Hans im Glück, Domino's, Kamps bestellt, dann ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ein Franchise-Betreiber derjenige, der einem etwas über den Tresen reicht. Franchise ist aber nicht nur ein unendliches System von Möglichkeiten, sondern schon auch ein ziemlich enges System auf eine Art. Du kaufst dich da als Betreiber nicht einfach nur in unternehmerische Freiheit ein, sondern schon in ein Modell mit klaren Regeln, klaren Zielen und im Zweifel eben auch klaren Ansagen von oben. Und gerade wenn es nicht läuft, dann kann es auch sein, dass einem so eine Lizenz wieder weggenommen wird. Und was genau dann passiert, wie genau das läuft, darüber haben wir mit Chris Becker von Artemis Franchise gesprochen, einer Beratungsfirma, die Franchise-Nehmer berät.
Wir haben durchaus Franchise-Geber, die sagen, naja, in dem Moment, wo mein Franchise-Partner in die Bedouille kommt, gibt es idealerweise verschiedene Eskalationsstufen. Wenn wir uns ganz starr an den durchschnittlichen Franchise-Vertrag in Deutschland halten, dann wäre die Eskalationsstufe: Du hast deine Ziele nicht erreicht, gelbe Karte. Du hast sie wieder nicht erreicht, rote Karte. Lizenz weg oder ähnliches. Das macht man ja aber nicht, wenn man ein partnerschaftliches Modell haben will und eben nicht von oben nach unten agiert.
So, und vielleicht darf ich das auch mal kurz nutzen, um zu sagen, wenn ihr irgendwie Franchise-Nehmer seid oder jemanden kennt, bitte gern bei uns melden, uns eine Mail schreiben, weil wir machen sicherlich in Zukunft auch nochmal eine Folge dazu und würden uns freuen, mal eure Perspektiven zu hören. Das aber nur als kleine Ansage am Rande.
Voll. So, jetzt kommen wir aber wieder zurück zu Cotti Coffee, weil vielleicht habt ihr euch auch gefragt, wie kann ein so junger Coffee-Shop so schnell wachsen? Ich sag nur, 2022 an den Start gegangen und jetzt tausende Stores weltweit. Und warum erklärt ihr eigentlich so detailliert, was Franchise überhaupt ist?
Weil wir es bei Cotti Coffee eben mit einer ganz speziellen Art von Franchise-Konstruktion zu tun haben. Rein formal wirkt Cotti Coffee erstmal wie eine typische Art von Franchise. Allerdings nicht in diesem ganz klassischen Sinne. Denn klassisches Franchising bedeutet meistens, man kauft sich mit einer Einstiegsgebühr und laufenden Abgaben in ein fertiges System ein.
Voll, das haben wir ja gehört, ne? Das haben wir erklärt. Cotti sagt aber, wir machen ein, sagen wir mal, untraditionelles Franchising. Wir nennen das lieber Partnermodell. Klingt irgendwie auch freundlicher. Es gibt keine oder nur eine ganz kleine klassische Franchise-Gebühr. Stattdessen geht ein Teil des Gewinns direkt zurück an Cotti. Wir haben dazu mit mehreren Leuten aus der Branche gesprochen. Besonders spannend war hier auch nochmal die Einschätzung von Chris Becker von Artemis Franchise.
Im klassischen Franchise habe ich die negativen Dinge. Also ich zahle eine Eintrittsgebühr, ich trage das Risiko, aber ich habe eben auch die positiven Dinge. Ich behalte den Gewinn und ich kann mir auch ein echtes Asset aufbauen. Das heißt im Grunde, ich bezahle für Marke, System und Know-how. Und bei einem Profit-Share-Modell, wie es Cotti hat, wird der Gewinn geteilt. Also die Idee ist dann zu sagen, letzten Endes, wenn du nichts verdienst, dann verdienen wir auch nichts. Dafür greifen wir aber deutlich stärker ein. Und das muss man eben auch wollen.
Und wir haben auch mit anderen Vertretern aus der Branche gesprochen und die haben uns gesagt, klar, ne, es gibt beim klassischen Franchise hier in Deutschland zum Beispiel super starre Regeln und Ziele, aber es gibt halt eben auch die Leute, die Millionen damit verdienen, weil sie mehrere Franchise-Stores haben und die dürfen sie halt auch behalten. Bei Cotti durch dieses System, naja, du musst keine große Eintrittsgebühr zahlen, das sorgt dafür, dass die Hemmschwelle sinkt, ne, dass man viel einfacher so ein Store aufmachen kann, aber du musst den Laden, also du musst den Mutterkonzern dann halt auch an deinem Gewinn teilhaben lassen. Und kann natürlich es wie Kotti verstehen, die sagen, naja, wir sind besonders freundlich, wir nennen das Partnership-Modell und eigentlich sitzen wir alle zusammen im gleichen Boot. Aber dieses, dafür greifen wir deutlich stärker ein, was Chris Becker gesagt hat, was bei Kotti halt auch ein Modell ist, das bedeutet halt auch, dass halt richtig eingegriffen wird. Und das merken wir halt auch bei so einem Laden wie Kotti Coffee.
Und Teil dieser Strategie ist auch, dass man eben nicht nur Marke, Interior, die Drinks oder sowas vorgibt, sondern, jetzt wird es spannend, auch Abläufe und Steuerung ganz detailreich vorgegeben werden. Es gibt eine eigene Händler-App, über die Partner, Betriebsdaten, Management etc. abgewickelt werden. Die kann man bei jedem App-Store auch sich mal anschauen. Und ganz lustig, die heißt Kotti Station und da gibt es auch so Sachen wie Korruption melden zum Beispiel.
Aber Stichwort App, wir haben ja schon gesagt, Kotti Coffee pusht in die Richtung schon extrem, klar. Ganz nüchtern betrachtet, das streamlined ja auch so einen Bestellprozess total. Du als Kunde, als Verbraucher, schaust in der App, was du haben willst, bestellst es, verbringst so wenig Zeit wie möglich im Store selber, bindest möglich wenig Kapas der Mitarbeiter, weil du eben nicht vor der Leiste stehst und überlegst, oh, was soll ich denn nehmen, was würden Sie mir empfehlen? So können viel mehr Bestellungen im Fließbandtakt abgearbeitet werden und viel mehr Getränke natürlich auch verkauft werden, viel mehr Gewinn gemacht werden, abgecasht werden. Ihr seht, wohin das führt. Und durch die Rabattaktionen, die du ja direkt aufs Handy bekommst und nur in der App hast, bleibt Kotti mit dir im Kontakt.
Und jetzt muss man halt fairerweise sagen, wenn man an Apps von McDonald's, Burger King etc. denkt, auch da werden ja Daten abgegriffen und auch da arbeiten die mit Rabatten etc. Auch die haben Rabattaktionen, Mobile Order Rewards oder so. Aber da wurde ja im Prinzip erst nachträglich auf ein längst bestehendes Netz aus Stores mit treuen Kunden diese App-Struktur draufgeschraubt. Viele nutzen es auch nicht, weil es geht ja auch smooth ohne. Aber das, was Kotti Coffee mit der App macht, das sagt Steffen Schwarz, das könnte auch schiefgehen.
Wir mögen ja schon auch eigentlich nicht unsere Daten abgeben als Deutsche. Wir wollen eigentlich so eine App nicht benutzen und dann reinschreiben, wie sie heißen und wer sie sind und wo sie wohnen. Wir sagen, was geht denn denen das an? Ich möchte einen Kaffee. Ich möchte mir ja gar nicht meine Lebensgeschichte mitteilen.
Und es muss auch gesagt werden, viele gehen davon aus, mit denen wir gesprochen haben, dass Kotti diese krassen Kampfpreise auf Dauer nicht wird halten können. Bisschen wie bei Temu. Die Leute werden mit solchen Preisen angelockt, werden begeistert an sich gebunden und dann Stück für Stück werden die Preise hochgeschraubt.
Ja, und während sich bei uns gefühlt die Lager darüber spalten, ob man jetzt bei Kotti Coffee sich einen cheapen Kaffee ziehen darf, um auch mal den lokalen Kaffeebetreibern zu zeigen, dass so ein Capo für 5 Euro ein bisschen teuer ist, oder ob man sich mit einem Kotti Pappbecher in der Stadt quasi gleichzeitig ins absolute Kaffee ausschießt, quasi den Niedergang der Kaffeekultur befördert, passiert quasi vor unseren Augen eigentlich was in der Franchise-Welt, was nochmal viel, viel größer ist als Kotti und auch was mit McDonald's und Co. zu tun hat. Aber wir kriegen es einfach nicht mit. Und damit würde ich sagen, time for the big, big picture.
So, wir haben euch ja von Luckin vorhin erzählt, das Kotti Role Model quasi, und euch gesagt, dass das nochmal wichtig wird, ihr euch das bitte merken sollt, habt ihr hoffentlich gemacht, weil es ist ja schon wild. Da ist eine Franchise-Kette unvorstellbaren Ausmaßes. Und ich würde sagen, die wenigsten in Deutschland haben von der jemals was mitbekommen. Das ist quasi so der Sack Reis in China, der aber eigentlich ein riesiges Reisimperium ist.
Weil was für uns jetzt vielleicht wie vereinzelt, hart gesagt, Billo-Coffeeshops aussieht, ist längst Teil einer viel, viel größeren Verschiebung. Wir reden ja nicht mehr über einen Nischenimport, einen schnellen Trend, der vielleicht in einem halben Jahr wieder weg ist und dann weiß überhaupt gar keiner mehr, was dieser Fiebertraum von Kotti Coffee überhaupt gewesen ist.
Bestes Beispiel dafür ist, und jetzt muss man vielleicht sagen, wie es geschrieben wird, Mixue, Mishi wird es wohl ausgesprochen. Auch der Name wird euch wahrscheinlich nichts sagen. Es ist eine chinesische Kette, wo es Eis, Bubble Tea, günstige Drinks, auch knalliges Design gibt und vor allen Dingen eine Hardcore-Skalierung, die sich in absurd vielen Filialen zeigen.
Also ihr hört im Hintergrund die klassische Mishi-Werbung, ist ganz witzig. Naja, aber mit absurd meinen wir, es gibt 45.000 Mishi-Stores weltweit, Stand 2024. 45.000, mind you. 2024 gab es irgendwie 43.000 und ein paar gequetschte McDonald's-Filialen weltweit. Anders gesagt, eine Kette, die hier viele kaum kennen, ehrlicherweise wahrscheinlich noch nie von gehört haben, hat nach reiner Standortzahl den Franchise-Gott vom Thron gestoßen. Und bei Kotti Coffee haben wir auch gesagt, Die spielen nicht ganz so nach dem klassischen Franchise-Playbook. Ist bei Mishi auch der Fall. Über 99% der Läden sind franchisiert. Mishi verkauft seinen Partnern so ein komplettes Betriebsmodell mit standardisierten Abläufen, digitaler Steuerung, eigener Lieferkette, bla bla bla. Franchise- und Servicegebühren machen laut eigenen Angaben des Unternehmens nur einen kleinen Teil des Umsatzes aus. Bedeutet auch hier weniger Hemmschwelle, das Ding zu starten und dadurch im besten Fall dann eine schnelle, dicke Portion an Marktanteilen, an Marktdominanz. Und Mishi kriegt halt einen Teil der Gewinne.
Das ist auf jeden Fall eine Verschiebung in einem Markt, von dem man selten hört. Und es war auch für mich wild, weil Franchise für mich ein Stück weit auch bis jetzt immer für US-Unternehmen stand. McDonald's, Subway, Burger King, das sind die großen Giganten bis jetzt am Franchise-Markt, die man so kennt. Die unüberwindbaren, die Felsen, deren Marktmacht man auch schwer angreifen kann.
Voll. Ich meine, dieses Gefühl, ne, dieser Eindruck, den wir auch durch unsere ganz eigene Kindheit haben, das hat uns ja geprägt. Aber turns out, wenn man nur auf die Zahl der Filialen schaut, auf die Geschwindigkeit der Expansion, die Standardisierung, diese App-Hoheit, dann kommen die neuen Giganten der Franchise-Food-Welt gerade unauffällig, auffällig, häufig aus Asien, insbesondere häufig aus China.
Hang Jollibee Chicken.
Crispy und Ballad.
Sobro Juicy Hang Gango.
Jollibee Chicken Joy.
Konnichiwa. In 1899, Yoshinoya pioneered the concept of fresh, healthy, fast food. And we're still doing it today.
85 Degrees C Bakery Cafe is now in Chino Hills. Come enjoy a fresh, five-star cafe experience.
Markus, sei ehrlich, vor unserer Recherche hast du jemals von diesen Sachen gehört?
Niemals. Und das, ich finde es immer lustig, dass in Werbung sowas gesagt wird, wie seit 1899 haben wir hier etwas am Start und dann ist es so ein Franchise, was ganz neu aufgezogen ist. Ich finde es vor allem immer lustig, wenn so eine Kette irgendwie so mit sowas wirbt, wie seit 1899 produzieren wir hier richtig tolle Lebensmittel und dann ist es so ein Franchise. Und ein Stück weit frage ich mich auch immer noch, ist es etwas, wo diese Ketten eher davon profitieren, dass es allgemein einen Food-Trend in Richtung, weiß nicht, Bubble Tea oder in Richtung bestimmte Asian Food-Sachen gibt? Oder haben sie einfach den Franchise-Markt auch nochmal gewinnbringender für sich als Franchise-Geber gestaltet? Das ist für mich noch die Frage, die so ein bisschen offen ist.
Bin da komplett bei dir. Ich kann es dir auch nicht sagen. Was ja aber schon so die große Frage ist, wohin geht das denn jetzt alles? Also leben wir jetzt bald irgendwie in einer Welt voller Cotti-Coffees und Lacken? Ist es over mit so den kleinen Filialen, den kleinen Cafés und Restaurants, die wir kennen, weil da jetzt einfach neue Player auf den Markt kommen, die gefühlt das Game irgendwie revolutionieren und einfach krass drauf sind? Das haben wir auch nochmal unseren Kaffeemann Steffen Schwarz gefragt und sagen wir mal so, war ganz witzig, was er uns erzählt hat.
Wenn Sie zum Beispiel in China sind, ist es dort völlig normal, es ist gang und gäbe, dass Sie quasi von unterwegs Ihren Kaffee bestellen und auch bezahlen und dann da vorbeigehen und den einfach nur noch wegnehmen. Der steht dann da so vorne und Sie greifen einfach rein, sehen Ihren Namen, nehmen den weg. Und das ist interessant, das klappt in Deutschland erstaunlich schlecht. Das heißt, Sie bestellen ein Espresso klein und nehmen hinten ein Latte Macchiato groß weg. Das ist interessant. Also irgendwo ist da so eine Strahlung, die irgendwie dafür sorgt, dass die Leute zwischen bestellen und bezahlen und Getränk mitnehmen ganz oft vergessen, was sie bestellt haben. Interessanterweise vergessen die aber immer nach größere Getränke. Und ich glaube, das ist aber ein Grund, der, jetzt bösartig gesprochen, durchaus ein Modell Cotti angreifen und in Frage stellen kann.
Ich finde es schon geil, wenn der Durchschnittsalmann einfach der Endgegner ist von diesen Ketten, die überall weltweit sonst Erfolg haben.
Wir müssen akzeptieren, dass es zwei Märkte gibt, so wie, sagen wir mal, Formel 1 und normale Autos, wird es das eben auch beim Kaffee geben. Und deshalb kann ich dieses ganze Gejammer und Geschrei, wie es so durch Berlin und Hamburg gerade läuft, von den individuellen Coffeeshops überhaupt nicht verstehen, zu sagen, mein Gott, jetzt kommen die und ich gehe bankrott. Aber die bieten doch was ganz anderes an.
So, finde ich interessant. Wir hören es aber immer wieder von Leuten, die, sage ich mal, eher der Gourmet-Fraktion in bestimmten Märkten angehören, dass sie sagen, das hat ja jetzt auf den Menschen, der eigentlich einen guten Kaffee trinken will, keine Auswirkung. Und das wird auch nicht das Geschäftsmodell von klassischen Cafés obsolet machen. Trotzdem werden wir natürlich sehen, dass es vielleicht Studis gibt oder Leute mit nicht so viel Geld, die trotzdem diese neuen Ketten nutzen werden. Und es wird schon für irgendeine Art von Verschiebung im Markt sorgen. Da startet so ein Cotti-Coffee in unseren Innenstädten und wir reagieren erstmal genauso, wie man eben reagiert. Die einen freuen sich über billigen Kaffee, die anderen regen sich über noch eine Kette auf, aber eigentlich passiert da direkt vor unserer Nase etwas viel Größeres.
Ja, Cotti Coffee ist halt eben nicht nur ein neuer Coffeeshop. Cotti Coffee zeigt, wie ein neues Franchise 2.0 funktioniert. Extrem schnell, extrem standardisiert, digital gesteuert und auf Masse gebaut. Ja, und damit kann man halt, wenn es läuft, auch sehr schnell sehr viel Marktpräsenz bekommen.
Und das auch wiederum mit einer Strategie, die jetzt vielleicht nicht abgesprochen ist, aber definitiv in der gemeinsamen Riesenwelle passiert. Franchise Made in Asia löst Franchise Made und Ruled by USA ab. Und das in einem aktuellen Speed, bei dem wir nicht mal mitbekommen, wie sich die Welt dreht.
Und was dann halt auch passiert, Innenstädte verändern sich. Jetzt wirklich auf super, super lange Sicht gedacht. Ne? Also jetzt, ich will keinem Angst machen, ne? Aber trotzdem, Angebote ändern sich. Und dann heißt es vielleicht wirklich irgendwann, ich will ein Hotpot-Meal und kein Happy Meal.
Ja, und der Haupt-What-the-Fuck-Moment in dieser Recherche war natürlich, McDonald's wurde einfach mal ganz nebenbei, und ich glaube, ich habe es gar nicht mitbekommen, ohne jetzt die Recherche, vom Thron der Franchise-Geber der Welt gestoßen.
Von dem Bubble-Tea-Store, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, wir haben jetzt noch einen Podcast-Tipp von uns für alle, die gerne noch mehr Wirtschaft wollen. Plus minus, mehr als Wirtschaft mit Anna Planken und David Alf. Jeden Mittwoch gibt es da eine neue Folge mit Themen wie Energiepreise, Altersvorsorge, Konsumpsychologie oder Europas Wirtschaft in unsicheren Zeiten. Findet ihr bei ARD Sounds.
Autoren The Legendary, Markus Wolf und ich, Buchan Kim.
Der Faktencheck kam von Merle Körber und Paulina Lang.
Produktion Shukri Gustmann.
Und die Redaktion hatte Michael Bödecker. Vielen Dank fürs Zuhören. Danko. Und hört uns auch weiterhin sehr gerne. In 2 Wochen kommt die nächste Folge.
In meiner Deutschlandfunk-App. Tschüss. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.